Herzlich willkommen zu Hallo Christophorus, deinem Podcast der Christophorus-Gruppe. Hier dreht sich alles um Medizin, Pflege, Therapie und das Miteinander bei uns. Also um die Menschen, die diese Bereiche mit Leben füllen. Schön, dass du dabei bist. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge rund um das Thema Gelenkersatz im Christophorus Endoprothetikzentrum, kurz EPZ. Darin informieren wir, wie eins der größten und innovativsten EPZs im Münsterland arbeitet, welche Prothese welche Vorteile hat und wie die Patienten selber sehr erfolgreich mithelfen können, dass ihre Genesung schneller und noch besser läuft. Das und noch viel mehr bespreche ich heute mit Dr. Dirk Sven Jakob und Professor Jan-Karl Schagemann. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass wir da sein können.
Sehr gerne. Ja, stellt euch doch zum Beginn einfach mal kurz vor. Was macht ihr in den Christophorus-Kliniken und warum seid ihr die richtigen Ansprechpartner für das Thema? Dirk, fang du doch an.
Ja, mein Name ist Dirk Jakob. Ich bin Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich bin jetzt seit 14 Jahren schon im Haus und habe die Abteilung eben auch mit aufgebaut, ausgebaut und zudem eigentlich ausgebaut, was sie jetzt ist. Und wir sind jetzt seit einigen Jahren schon Endoprothesenzentrum und ich bin einer der Hauptoperateure des Endoprothesenzentrums. Und die Erfahrung, die man im Laufe der Jahre sammelt, denke ich, kann man so auch weitergeben.
Wunderbar, vielen Dank. Jan, ergänzt du gerne?
Ja, mein Name ist Jan Schagemann. Ich bin, wie Herr Dr. Jakob, Chefarzt hier in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und wir leiten zusammen das Endoprothetikzentrum. Und ich bin mittlerweile seit fast 6 Jahren schon in der Klinik und wir haben in den letzten Jahren ganz viele weitere Aspekte, die für die Endoprothetik wichtig sind, implementiert und sind da auf einem sehr, sehr guten Weg.
Herzlichen Dank. Wir sprechen heute über Gelenkersatz im Endoprothetikzentrum. Am besten erklären wir mal kurz, was das wirklich bedeutet, was dieser Name bedeutet.
Ja, also EPZ ist die Abkürzung für Endoprothesenzentrum oder Endoprothetikzentrum. Und Endoprothetik ist das Einbauen von künstlichen Gelenken in den Körper, also sprich künstliche Gelenke, Kugelgelenk zum Beispiel für die Hüfte, Kugelgelenk für die Schulter oder Scharniergelenke, das wäre dann eher fürs Kniegelenk und fürs Sprunggelenk.
Mhm. Wann wird denn eigentlich ein künstliches Gelenk notwendig?
Die Hauptindikation ist sicherlich Arthrose, Verschleiß, von der wir noch gar nicht so richtig wissen, wer sie bekommt und wer sie nicht bekommt. Also das ist noch nicht ganz aufgeschlüsselt. Es gibt Hinweise auf eine familiäre Häufung. Aber es gibt auch andere Ursachen für Verschleiß, zum Beispiel eine Knochenverletzung, ein Bruch mit Gelenkbeteiligung oder eine Gicht. Entzündliche Erkrankungen wie Rheuma oder auch Infekte können zu Verschleiß führen. Oder auch anlagebedingte Formgebungsstörungen, Dysplasien könnte man sagen, zum Beispiel der Hüfte, führen dann zum Verschleiß.
Okay. Wie ist denn der Ablauf, wenn ein Patient oder eine Patientin zu euch kommen, Dirk?
Also zuerst kommt ein Patient mal ambulant zu uns und das ist immer so, dass er vorher schon mal beim Orthopäden gewesen sein sollte. Dann kommt er mit dem entsprechenden Ticket, das ist meistens eine Einweisung zu uns. Und wir machen dann erstmal ein Anamnesegespräch. Das heißt, wir gucken, was der Patient so alles mitbringt, was er für Beschwerden hat, wie viel Schmerzen er hat, wie lange. Wir fragen auch schon, welche Therapien durchgeführt wurden, was er alles schon hat, wie viel Spritzen er schon ins Gelenk gekriegt hat, wann die letzte Spritze war und so weiter. Wir fragen auch vorausschauend schon nach den Nebenerkrankungen, weil die ja vielleicht für eine OP-Indikationsstellung auch wichtig sind. Und dann kommt die Untersuchung. Wichtig ist, dass man das Gelenk untersucht, dass man auch die anderen Gelenke untersucht. Und es ist heutzutage ja nicht mehr so, dass nur der Schmerz und die Beschwerden für die Indikationsstellung wichtig sind, sondern auch die Funktion. Wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr steife Hüfte hat, ein sehr steifes Knie, ist das auch mal ein Grund, vielleicht eine Knie- oder Hüftprothese eher zu indizieren oder früher zu operieren. Dann kommt nach der Untersuchung natürlich die Röntgenuntersuchung. Das ist für uns immer ganz wichtig. Wir gucken die Röntgenbilder an, die vom Orthopäden mitgebracht werden. Meistens müssen wir noch spezielle Aufnahmen machen, entweder eine mit Messkugel, das ist, damit wir schon die Prothesen in der Größe, in der Form probatorisch einbauen können, ins Röntgenbild sozusagen. Oder wir machen Belastungsaufnahmen, das ist für die Hüfte und das Knie wichtig, dass die Aufnahmen im Stehen gemacht sind und andere Spezialaufnahmen in Ergänzung zu dem, was die Patienten mitgebracht haben.
Mhm. Das heißt, ihr schaut euch im Grunde genommen sehr gründlich vorher an, woran der Patient leidet und schaut dann auch, ob es eben konservative Therapien gab, also keine Operation, sondern Physiotherapie, Massagen, Spritzen, was der Patient vorher schon alles bekommen hat. Und diese können ja, glaube ich, die Arthrose aktuell zwar die Symptome lindern der Arthrose, aber nicht wirklich die Ursachen bekämpfen. Und dann sagt ihr, irgendwann, wenn dieser Zeitpunkt verstrichen ist, ist die Prothese die richtige Wahl. Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, genau. Also wir, wie Dirk gerade schon gesagt hat, wir fragen in der Anamnesesituation, was ist denn schon alles probiert worden, was ist versucht worden, wie lange geht das schon? Und das wollen wir auch wissen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Behandlung der Arthrose, des Verschleißes. Und wenn die Patienten uns dann berichten, dass es immer schlimmer geworden ist und dass der Leidensdruck jetzt wirklich hoch ist, dann prüfen wir die Indikation für ein Kunstgelenk. Und bei der Indikationsstellung halten wir uns ganz streng an die Leitlinie. Die ist ganz aktuell erarbeitet worden von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die ist sehr umfangreich und nimmt Stellung zu konservativen Möglichkeiten, zu sinnvollen, vielleicht auch eher unnützen Möglichkeiten und Maßnahmen. Und aber auch zum richtigen Zeitpunkt der Operation und was Grundvoraussetzungen dafür sein muss. Ja, okay. Und kurz zusammengefasst werden im Prinzip vier kritische Fragen gestellt. Erstens müssen wir einmal den Strukturschaden im Röntgenbild haben, also die Arthrose, das ist die Grundvoraussetzung. Die Symptomdauer muss abgefragt werden, also es muss schon eine gewisse Zeit lang gehen. Dann müssen die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sein, unternommen worden sein. Und mit die wichtigste Frage, wie wir finden, ist die Frage nach dem Leidensdruck. Also der Patient muss einen gelenkbezogenen Leidensdruck haben und sagen, es macht keinen Spaß mehr, ich kann nicht mehr zum Kegeln, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, weil das Knie wehtut. Und dann kann man zusammen im Gespräch die Indikation zum Kunstgelenk stellen.
Ja, okay. Da würde ich dann gerne einhaken. Welche Prothesenarten stehen denn dann zur Verfügung?
Also wenn wir erstmal über das Knie sprechen, gibt es im Prinzip drei unterschiedliche Prothesengruppen. Es gibt den Teilgelenkersatz, den sogenannten Schlitten. Dann gibt es die Vollprothese und dann gibt es für Sonderfälle, vielleicht vorgegriffen, für schlechte Knochenqualität, sehr starke Achsabweichung und instabile Bänder, sogenannte gekoppelte Prothesen. Standard in Deutschland ist sicherlich immer noch die Vollprothese, der bikondyläre Oberflächenersatz, bei dem alle Bereiche des Gelenkes ersetzt werden, aber das Gelenk wird dennoch noch über die eigenen Bänder stabilisiert und geführt. Eine Spezialität hier von uns und eine Kernkompetenz ist sicherlich die Schlittenprothese. Bundesweit werden so ungefähr 15% aller Knie als Teilprothese eingesetzt. Bei uns ist der Anteil bei ungefähr 40%.
Oh, okay.
Und wir sind von diesem Konzept absolut überzeugt, denn die Schlittenprothese ist der wahre Oberflächenersatz. Wir ändern an der Biomechanik des Gelenkes gar nichts, sondern wir ersetzen lediglich die verschlissene Oberfläche des Gelenkes. Und insofern ist das eine wunderbare Versorgung. Der operative Eingriff ist kleiner, kürzer, ein geringeres Trauma. Und die funktionellen Ergebnisse sind sehr gut. Die Patienten kommen schnell wieder auf die Beine und kommen mit dieser Prothese wirklich sehr, sehr gut zurecht.
Ah, das hört sich gut an. Das bezog sich ja jetzt auf das Kniegelenk. Wie sieht's denn bei den Hüftgelenken aus? Also gibt's auch da verschiedene Modelle? Und wenn ja, habt ihr da auch also eine Prothesenart zum Beispiel, die ihr öfter einsetzt, weil ihr davon überzeugt seid?
Ja, auch bei der Hüfte gibt es natürlich verschiedene Modelle. Es gibt in erster Linie natürlich den Standardschaft, der wird in Deutschland so 80% immer noch eingesetzt. Und dann gibt es die Gottschaft-Prothese, das ist die Prothese, die bei uns jetzt favorisiert wird. Man kann die Standardprothese dann auch eigentlich schon als Langschaft bezeichnen. Und das charakterisiert natürlich dann auch den Kurzschaft, der ist einfach kürzer. Das Zweite, was es gibt natürlich zementierte und nicht zementierte Prothese, also zementfreie. Und Das ist so, dass das einfach die Knochenqualität entscheidet. Zu 80% steht es bei uns immer schon vor der OP fest, was der Patient für eine Prothese kriegt. Wir gucken aber, sagen wir in so 20% der Fälle, ist es dann doch so, dass wir bei der OP sehen, na, der Knochen ist vielleicht doch ein bisschen weicher, als man sich den vorgestellt hat. Und wenn man das vor Ort sieht, dann kann man die Prothesen dann auch zementieren. Das Schöne ist, unser Lieblingsschaft ist der Kurzschaft. Den gibt es jetzt auch neuerdings in zementierter Form, sodass man den auch einfach zementieren kann, wenn man bei der OP feststellt, dass die Knochenqualität doch nicht so ist, wie man sie vorher geplant hat. Der Vorteil bei den Kurzschaftprothesen ist einfach, wie der Name schon sagt, kurz. Das heißt, das ist knochensparend. Man muss weniger auf Knochen auffräsen und man spart dann einfach Knochen. Das Zweite ist, dass der etwas proximaler verankert. Die Prothese ist ein bisschen dicker, die ist auch leicht gebogen geformt, sodass sie sich anders im Oberschenkel verklemmt und verankert. Und dadurch ist die Krafteinleitung in den Oberschenkel besser. Das heißt, man kann die Kraft besser einleiten ins Bein. Und es gibt weniger so osteoporotische, sagen wir mal so, Knochenabbau am Knochen, was wichtig ist für die Langhaltbarkeit der Prothese. Ja, und natürlich ein Vorteil ist, wenn man eine kurze, kleine Prothese eingebaut hat, ist auch der Wechsel leichter. Wenn das später irgendwann mal eine Wechseloperation sein sollte oder irgendso, kriegt man die Prothese natürlich leichter wieder raus.
Das sind viele, viele Gründe, die wirklich überzeugen. Wie viele Kurzschaftprothesen werden denn eingesetzt, Jan?
Ja, da sind wir beim Kurzschaft genauso progressiv wie mit der Schlittenprothese, anders als der Bundesdurchschnitt. Wir setzen bei fast 90% aller unserer Patienten einen Kurzschaft ein, weil wir, wie Dirk das gerade schon ausgeführt hat, wirklich von dem Konzept sehr überzeugt sind. Man kann die Anatomie des Patienten wirklich individuell rekonstruieren, die Muskelhebel stimmen, die Position der Prothese zum Becken, die Gelenkfunktion. Das ist alles mit dem Kurzschaft möglich. Insofern setzen wir den mit Erfolg ein. Und da gibt uns auch das Endoprothesenregister Deutschland recht. Wir können ja schauen, wie schneiden unterschiedliche Implantatkombinationen ab und wie schneiden auch wir ab im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Und da sehen wir wirklich für diese beiden genannten, ja, vielleicht nicht modernen, aber besonderen Versorgungsformen sehr, sehr gut ab, mit guten Ergebnissen und einer langen Standzeit.
Ah ja, interessant. Du sagtest gerade schon das Stichwort modern. Das sind ja jetzt eben zwei Alternativen, Kurzschaft- und Langschaftprothesen. Die sind ja aber dennoch ja schon länger etabliert. Gibt es denn auch noch neuere Entwicklungen in dem Bereich?
Ja, es gibt natürlich immer Neuentwicklungen und die Entwicklung geht natürlich auch in der Endoprothetik immer weiter. Zum Beispiel werden oder in den letzten Jahren wurde immer die Materialien besser. Das heißt, einmal die Materialien selber, dann auch die Beschichtungen der Materialien. Das heißt, sprich, dass die Beschichtung dafür sorgt, dass der Knochen leichter an die Prothese ranwächst und damit schneller fest wird, schneller belastungsstabil wird. Das ist vor allem bei der Hüfte so. Es ist auch so, dass die Gleitpaarung der Prothesen besser wird. Das heißt, die Oberfläche der Prothese, der Kunststoff und auch das Metall werden besser. Es gibt weniger Abrieb. Und wenn es weniger Kunststoffabrieb zum Beispiel gibt, dann gibt es auch weniger Lockerungen und weniger entzündliche Prozesse, die im Gelenk abspielen. Gerade die Prothesen, die in den letzten 10 Jahren mit den gehärteten Kunststoffen eingesetzt worden sind, glaube ich, oder es ist auch schon ersichtlich, dass die länger halten als die Prothesen, die es vorher, vor 20 Jahren gab. Das zeigen auch schon die Register. Und so ist es auch. Ja, dann werden die Prothesen auch immer anatomischer. Das heißt, man versucht immer mehr die Anatomie, vor allem am Kniegelenk, aber auch an der Hüfte, wiederherzustellen. Die Kurzschaftprothese, hat man schon gesagt, die schmiegt sich der Anatomie besser an als die Langschaftprothese. Mhm. Und beim Kniegelenk wird die Oberfläche anatomischer eingesetzt. Und wie gesagt, wenn man es jetzt als weiteres i-Tüpfelchen kann man, wenn man es ganz anatomisch machen will, auch individuelle Prothesen einsetzen. Das heißt, wenn wir jetzt in der Ambulanz sehen, ja, das ist jetzt ein Patient, da passt wirklich eine normale Prothese ganz schwer, entweder ein ganz großer Patient, ganz klein, eine besondere Anatomie oder ganz gut geeignet zum Beispiel bei Kniescheibenarthrosen. Die haben ja meistens auch eine Formveränderung im Gleitlager in der Kniescheibe selber. Und diese Kniescheibenarthrosen, die sind es, die eigentlich ganz ideal sind. Und da kommt es mal vor, dass man dann sagt, okay, wir müssen eine Prothese anfertigen. Die wird dann angefertigt von einer speziellen Firma auf ein dreidimensionales CT, wo das Knie rekonstruiert wird. Und dann passt die Prothese millimetergenau und ist für den Patienten individuell angefertigt.
Beeindruckend. Wirklich beeindruckend, was es da alles gibt. Und dass diese Entwicklung ja wirklich immer weiter schreitet, ne? Zum Wohl ja der Patienten, ganz klar. Jetzt haben wir ja viel geredet darüber, was ihr beide und eure Kolleginnen machen könnt, um den Patienten zu versorgen. Aber das ist ja nicht alles. Auch die PatientInnen selbst sind ja in den Christophorus-Kliniken in den Prozess fest eingebunden, sowohl im Vorfeld der OP als auch danach. Möchtet ihr uns das mal kurz erklären, Jan?
Ja, sehr gerne. Das nennt sich bei uns Fast Track, übersetzt schneller Fahrt. Da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten und im Prinzip ist das ein Programm, was aus drei Säulen besteht. Eine gute Vorbereitung des Patienten und wie du schon gerade sagtest, da binden wir den Patienten wirklich ein. Mhm. Da soll er üben und trainieren und wir schulen ihn dabei und wir helfen ihm dabei. Die zweite Säule ist eine gute Chirurgie, minimalinvasiv, da wird dir gleich noch etwas zu sagen. Und die dritte Säule ist die Nachsorge und die sofortige Mobilisierung. Und da hat sich wirklich einiges getan in den letzten Jahren. Wir Chirurgen neigen ja so ein bisschen dazu, zu glauben, dass der Erfolg einer Operation allein von unserem Können abhängt. Aber wir wissen natürlich, dass da ganz viele andere Berufsgruppen mit reinspielen und vor allem der Patient auch. Und das ist auch etwas, was in der Leitlinie betont wird, die Eigenverantwortung des Patienten. Und den wollen wir ganz bewusst mit einbeziehen. Und dann funktioniert das richtig gut.
Ja, was sind denn die Vorteile dieses Fast Tracks?
Ja, wir bauen jede Art von Barriere ab. Ja, also früher wurden in Gelenke ganz viele Wunddrainagen eingelegt, es wurden Katheter gelegt, vielleicht sogar ein Blasenkatheter, ganz aufwendige Verbände. Die Patienten durften nicht sofort aufstehen, weil sie auch gar nicht wussten, wie das geht und was sie alles so dürfen. Und der Vorteil jetzt durch dieses Schulungsprogramm und die sichere Operation ist, dass der Patient schon genau weiß, was kommt auf mich zu, was passiert am OP-Tag, was passiert am ersten Tag und in den weiteren Tagen und wie kann ich mich darauf vorbereiten. Also wir geben unseren Patienten ein Trainingsprogramm mit. Diese Übungen sollen sie dann ganz intensiv schon trainieren nach dem Better-In, Better-Out-Prinzip. Also je fitter ich in die Operation hineingehe, desto flotter komme ich auch da hinten wieder raus. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, wo wir die Patienten mit einbinden.
Ja, das ist im Grunde genommen jetzt nochmal detailliert vor der Operation. Ja. Und dann sagtest du ja gerade, auch in der OP selbst gibt es bestimmte Maßnahmen. Dirk, magst du die nochmal kurz erläutern?
Ja, also damit der Patient dann auch schneller wieder fit ist, operiert man heutzutage die Hüften alle oder die Kniegelenke auch minimalinvasiv. Das ist so eine Operationstechnik, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Das heißt, man hat andere OP-Zugänge. Das heißt, man ist schneller auf kürzerem Wege dann an der Hüfte oder am Kniegelenk. Und minimalinvasiv heißt dann, die Hautschnitte sind ein bisschen kürzer, weil es mal gezielter aufs Gelenk zugeht. Man verwendet bekannte Muskellücken und macht praktisch die Muskellücken auf, ohne dass man die Muskeln wegschieben muss oder durchtrennen muss und nach der Operation wieder festnähen muss. Das braucht man da alles nicht. Der Vorteil ist, dass es dann natürlich weniger zu Blutungen kommt. Das heißt, man muss weniger Bluttransfusionen haben, man hat weniger Blutergüsse und man hat weniger Muskelschäden. Das heißt, wenn der Patient dann aufsteht, ist er natürlich auch schneller wieder beweglich und kann sein Bein wieder hochziehen und bewegen. Wir nehmen auch keine Drainagen mehr. Das heißt, wir legen keine Drainagen ein, sodass der Patient nicht mehr auf Station zwei Tage lang mit seinem Beutelchen dann auf Klo gehen muss und auf die Krankengymnastik. Das ist auch ein Vorteil. Wir haben noch ein spezielles Pflaster, das wir auf alle Wunden draufkleben. Das ist wasserdicht. Man kann durch das Pflaster die Wunde angucken. Da muss kein Pflasterwechsel gemacht werden. Das bleibt zwei Wochen drauf. Und es ist wasserdicht und man kann damit auch duschen. Und der Vorteil auch bei dieser Frühmobilisierung und dem minimalinvasiven Operieren ist, wenn der Patient schneller wieder auf den Beinen ist, gibt es auch weniger Komplikationen, wie zum Beispiel Thrombosen, Harnwegsinfekte oder durchs Liegen, wenn man länger liegt, Lungenentzündungen oder sowas.
Okay, ja, das hört sich wirklich nach einem durchdachten, überzeugenden Konzept an. Ja, du sagtest ja gerade schon, intensive Schulung und so weiter und dann auch eben Bewegung am Bett. Wichtig ist ja, das macht der Patient alles nicht alleine. Du sprachst gerade schon, Jan, von Schulungen. Also der übt auch nicht irgendwie nach eigenem Ermessen. Wer ist alles so dabei? Du sprachst ja gerade schon von eurem Team. Wer begleitet den Patienten vor und nach der OP?
Ja, also da sind ganz viele Berufsgruppen mit eingebunden. Also in der Schulung sind es bei uns die Physiotherapeuten, das ist ganz maßgeblich, aber auch der Sozialdienst, die im Vorfeld schon klären, muss für die Nachsorge noch etwas geklärt werden, ist die Versorgung in der Häuslichkeit gewährleistet, soll eine Reha angetreten werden, ja. Darf sie ambulant sein, was wir sehr favorisieren, das funktioniert also sehr, sehr gut, oder soll sie lieber stationär sein, weil es zu Hause alleine vielleicht nicht klappt oder Treppenstufen zu bewältigen sind. Das sind ganz wichtige Berufsgruppen, aber wie ich ja schon sagte, es ist nicht nur der Chirurg alleine. Wir brauchen auch ein super Team im OP, dass es da Hand in Hand geht, maximale Routine, dass da alle Abläufe wirklich perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass die Physiotherapeuten wissen, oh, zu der Zeit wird der Patient wieder auf Station sein, dann werden wir da sein und mit ihm aufstehen und ihm helfen dabei, die ersten Schritte zu gehen.
Also so schnell tatsächlich?
Wir wollen am OP-Tag aufstehen. Krass. Es gibt Ausnahmen, wo das vielleicht nicht möglich ist, aber die überwiegende Mehrheit, die steht wirklich auf. Und wir haben das jetzt wirklich in der Vergangenheit so, dass wenn wir nach einem OP-Tag Visite machen auf Station, manchmal finden wir die Patienten gar nicht, weil die draußen sind oder in der Café-Lounge und wirklich schon unterwegs sind.
Das stimmt.
Wow. Das ist wirklich beeindruckend, aber wir finden sie dann schon und leiten sie auch an und natürlich auch die Pflege, ne, die muss ja schauen, wie sind die Verbände, müssen wir an den Medikamenten etwas ändern. Aber was wirklich betont werden muss, ist, wir leiten den Patienten selbstverständlich an. Er wurde ja geschult, er weiß, was alles auf ihn zukommt und die Übungen, die er nach der Operation machen soll, die kennt er ja schon, die hat er vor der Operation ja auch schon trainiert. Mhm. Aber die Betonung liegt wirklich auf Eigentraining. So etwas wie Motorschienen oder so etwas, das gibt es bei uns nicht mehr. Das selbstständige, aktive Training ist viel, viel effektiver und die Patienten kommen damit wirklich sehr gut zurecht.
Prima. Ja, zusammenfassend kann man also sagen, im Endoprothetikzentrum der Christophorus-Kliniken sind die Menschen bestens aufgehoben. Ihr zwei und euer gesamtes Team, aber auch die Mitarbeiter der Christophorus-Therapie und Gesundheit und die Pflegekräfte kümmern sich ganzheitlich um die Patienten, damit ihr Gelenkersatz gut gelingt. Vielen Dank, Jan und Dirk, für euer Kommen und eure Einblicke in das Coesfelder EPZ.
Ja, auch vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Ich sage auch euch vielen Dank fürs Zuhören und sage tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hallo Christophorus und bis dahin alles Gute.